Europa sind wir alle. Europa, das Projekt kann nur wirklich lebendig sein und auch überleben als politisches Konstrukt, wenn wir das wollen. Und das heißt, jeder Einzelne von uns wird eigentlich mitgestalten, ob das läuft und ob wir das wollen. Und ich glaube, als Politikerinnen und Politiker ist es wahnsinnig wichtig, von der eigenen Arbeit zu erzählen. Welche Vorteile haben wir durch Europa? Aber auch, was könnte Europa noch besser machen? Was müssen wir besser machen?
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Welt ein bisschen besser machen. Falls dies eure erste Podcast-Folge ist, hier ein kurzer Überblick über das Projekt. Mein Name ist Kerstin Zelina, ich bin sozialpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion. Vor 2 Jahren, mitten in der Corona-Phase, hatte ich eine Veranstaltung geplant mit mehreren Diskussionsteilnehmern und Teilnehmerinnen, die echt schwer unter einen Hut zu kriegen waren. Als dann endlich ein gemeinsamer Termin gefunden war, dann kam doch Corona und ich konnte die Veranstaltung nicht wie geplant durchführen. Sie war dann einfach geplatzt und das fand ich echt total schade. Das brachte mich auf die Idee, etwas anderes zu machen, nämlich statt 4 Menschen gemeinsam auf die Bühne zu holen, nahm ich mir vor, sie einzeln zu interviewen, mit ihnen ein Gespräch zu führen und dies zu veröffentlichen. Also die Idee, einen Podcast zu machen, war geboren. Den Titel hatte ich schnell gefunden. Der Podcast heißt Die Welt ein bisschen besser machen. Und zu diesen 4 Menschen interviewte ich noch 6 weitere, die berufliches und privates Leben dazu nutzten, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und die erzählen, was sie antreibt, was sie glücklich macht und was das Besondere an ihrem Engagement ist. Bruder Julian Klinke zum Beispiel, der in einem ziemlich abgelegenen Kloster lebt und für die Verkehrswende kämpft, der aber auch mit jungen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent Musik macht. Also hört mal rein in meine erste Staffel. Und jetzt produziere ich die 2. Staffel. Corona beeinträchtigt das öffentliche Leben kaum noch. Trotzdem ist meine Leidenschaft für Podcasts geblieben und für interessante Menschen, die die Welt ein bisschen besser machen. Davon gibt es genug. Heute habe ich die grüne Europaabgeordnete Henrike Hahn zu Gast. Herzlich willkommen, Henrike.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Henrike, du bist knapp über 50, schlank, drahtig, sportlich. Und es gibt ein Bild von dir, das hast du vor ein paar Jahren selbst auf Social Media gepostet, das zeigt dich beim Eisklettern. Schnee, Berg, Eispickel, Henrike, die nach oben klettert. Als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, holladi, das sieht nicht nur anstrengend aus, sondern auch gefährlich. Warum machst du das? Was reizt dich da dran?
Ja, vielen Dank für die vorteilhafte Beschreibung. Das ist natürlich furchtbar nett. Also mich hat Eisklettern tatsächlich, das war eine richtig sehr lange beschäftigt. Ich habe das so 6 Jahre lang gemacht und das hat tatsächlich mich auch sehr geprägt. Und selbst jetzt, wenn ich jetzt meinen Job machen darf im Europaparlament, ich an viele Situationen denke und vieles, was mich da beschäftigt hat, was ich gelernt habe, was ich tatsächlich für politische Arbeit richtig mitnehmen konnte.
Und jetzt bist du Europaabgeordnete, pendelst zwischen Brüssel, Straßburg und Bayern durch die Gegend, hast 2 Kinder, wahrscheinlich jede Menge Arbeit. Ist das der Grund, warum du jetzt nicht mehr eiskletterst oder ist es dir jetzt doch zu gefährlich geworden?
Also tatsächlich muss man sagen, also Eisklettern hat für mich bedeutet, dass ich unglaublich viel trainieren musste. Die ganze Woche, eigentlich das ganze Jahr habe ich trainiert, mehrmals in der Woche, um dann genau diese Wintereissaison machen zu können. Und mit dem Job und auch mit Kindern natürlich wird das immer schwieriger, das alles unter einen Hut zu bringen. Und trotzdem muss ich aber immer wieder dran denken, wenn ich im Europaparlament bin, was mich da irgendwie beeinflusst hat oder auch hingebracht hat. Also zum Beispiel, als ich das erste Mal kandidiert habe für das Europaparlament, da schien mir das so schwer zu sein und ein großer, großer Traum, wo ich gar nicht wusste, wie kann man denn sowas erreichen und wie können einem so viele Menschen Vertrauen schenken, das machen zu dürfen. Und das ist eigentlich sehr ähnlich, wenn man auf einen Eisfall zukommt in der Ferne. Man hat erstmal wahnsinnigen Respekt, also auch Leute, die sehr erfahren sind, die sehen das von der Ferne. Wir haben uns das angeschaut und dachten, es ist eigentlich nicht machbar. Und je näher man kommt, desto mehr fängt man an, die Linien und Bahnen zu erkennen, wie denn sowas geht. Eis sieht ja immer sehr verschieden aus, man braucht auch viel Erfahrung, um das einschätzen zu können und dann fängt man an, im Kopf die Route zu entwickeln und zu sehen, wo man lang gehen kann. Und so ähnlich war das eben auch mit der Kandidatur. Und ich merke aber auch, zum Beispiel in der politischen Arbeit selber, also jetzt zum Beispiel war Straßburg Plenumswoche Und so ein Tag ist sehr, sehr voll. Also man hat die Möglichkeit, bei mir war es dann so, 3 Reden an einem Tag zu halten. Dann hat man noch ein Schattenberichterstattertreffen. Dann hat man Interviewanfragen und man rennt von Termin zu Termin. Und ich musste da eben auch gerade vor kurzem wieder dran denken, beim Eisklettern, da gibt es sowas, das heißt on the fly. Ja, das heißt, man klettert ohne Sicherung und ziemlich schnell nach vorne. Ist nur zu empfehlen, wenn man es richtig gut kann. Und ich habe gemerkt, ich war in Straßburg und habe mich so ein bisschen on the fly gefühlt. Mhm. Ja, dass man muss immer gucken, dass man stabil bleibt. Also man muss aber auch damit rechnen, dass irgendwo Stabilität ausreißt. Ja, und man muss einfach sich sehr konzentrieren, fokussieren, sich auch sehr wohlfühlen in der Situation gleichzeitig. So ist es in der Politik ja auch. Man kann nur richtig gute Leistung bringen, wenn man in einer Bahn ist mit dem, woran man glaubt. Und aber auch darauf gewappnet sein, dass eine kleine Aufgabe wieder plötzlich um die Ecke kommt, da muss man auch noch meistern, man darf nie runterfallen. Ja. Und da musste ich dran denken und ich habe das sehr trainieren dürfen über viele Jahre und kann das immer sehr aktivieren, auch für die politische Arbeit, um das alles unter einen Hut zu bringen und zu schaffen.
Ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich weiß noch, als ich in den Bayerischen Landtag gekommen bin, so was mich am Anfang echt umgehauen hat, war die Vielzahl an Themen, die du an einem Tag hast und zu denen du überall was Fundiertes sagen sollst, ja nicht nur irgendein oberflächliches Zeug, sondern wirklich fundiert was wissen sollst. Und Plenartage, da stellt der Plenum TV zu 3 verschiedenen Themen schon mal eine Frage, dann kommt irgendwas anderes dazu und noch was und hast du 4, 5, 6 Themen an einem Tag und das hat mich am Anfang echt gefordert und es war so wirklich dieses, okay, ich gehe rein in den Tag on the fly und mache immer 10 Minuten vorher oder kurz vor dem Termin nochmal alles rein in den Kopf, Schublade auf, alles neu rein, die alte Schublade zu und weg und da kommst du irgendwie durch den Tag. Aber on the fly ist ein super gutes Stichwort. Ja.
Genau. Und ich meine, was du sicherlich ja auch kennst, das Ganze ist auch eine körperliche Herausforderung, so ein Polit-Job. Das heißt, selbst wenn man nur 4 Stunden geschlafen hat, muss die Stimme gut sein, wenn man spricht. Man muss leistungsbereit sein, der Kopf muss gut funktionieren. Mhm. Und da muss ich auch immer wieder dran denken, wenn man dann an den Eisfall herangekommen ist, dann musste man erstmal 20 Kilo bergauf durch den dicken Schnee stapfen. Und wenn man am Eisfall stand, da ging es aber erstmal richtig los, weil dann fing ja das Eisklettern an. Und das heißt, man muss auch seinen Körper hochtunen und leistungsbereit sein. Aber auch hier wieder ähnlich wie beim Eisklettern. Ich glaube sehr an Europa. Ich liebe Europa über alles. Das kommt wirklich von innen, genauso wie ich den Eisfall da auch geliebt habe und wahnsinnig neugierig war. Was ist denn da oben? Wie kommt man denn da jetzt hin? Und dass man eben auch ein bisschen wie Leistungssport auch sich komplett aktivieren kann, von jetzt auf 180. Und das ist, glaube ich, auch in unserem Beruf sehr innewohnend, dass wir diese körperlichen Fähigkeiten auch mitbringen müssen, gleichzeitig zu der geistigen Arbeit sozusagen, um das alles adäquat bewältigen zu können.
Ich habe am Anfang gedacht, als ich so in den Landtag gekommen bin, dachte ich mir, naja, das Wort Sitzung hat für mich eine ganz andere Bedeutung, weil Sitzen wirklich bedeutet sitzen, 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 sitzen. Und ich habe am Anfang gedacht, du kommst, bist schon gut dran, wenn du ohne Thrombose da durchkommst.
Ja. Wir haben ja auch, also Bundestagsabgeordnete sind ja schon sehr fleißig, aber Europaabgeordnete haben doppelt so viele Sitzungen. Das heißt, genau das müssen wir auch mitbringen, die Fähigkeit, lange sitzen zu können. Und trotzdem, also ich mache es dann manchmal so, in Straßburg in der Woche gehe ich morgens joggen. Und selbst wenn es nur eine halbe Stunde ist und dann fühle ich mich den Rest des Tages ganz anders aufgestellt und dann funktioniert das.
Ich fahre total gern Fahrrad, das ist für mich so der Ausgleich mit dem Fahrrad zu einem Termin. Du hast gerade Straßburg genannt und da spricht man Französisch und du hast einen Lebenslauf, der zielt ja sehr stark ab auf eine Tätigkeit in Europa. Also du sprichst fließend Englisch und Französisch, hast an der Sorbonne in Frankreich und in Michigan in den USA studiert. Das hilft natürlich bei einer europapolitischen Laufbahn. Hast du das schon immer angestrebt? War das schon länger dein Berufsziel oder wirklich erst dann so 2 Jahre vor der Europawahl?
Also das Thema Europa hat mich schon sehr, sehr lange beschäftigt, aber ich konnte mir zuerst vorstellen, wissenschaftlich zu arbeiten. Das heißt, ich hatte im Fokus europäische Integration, Wirtschafts- und Währungsunion, solche Sachen. Dann war ich in der freien Wirtschaft tätig. Da musste man natürlich auch Englisch und Französisch gut können, weil anders ging das sonst nicht, das so zu machen. Und das hat dann sozusagen dahin geführt, aber eigentlich war ich immer wahnsinnig neugierig auf Reisen, Menschen kennenlernen, Europa kennenzulernen. Und letztlich war es dann so, ich hatte wirklich dann Sehnsucht, auch mal politisch zu arbeiten und da eben an diesem Thema Wirtschaft zu arbeiten, also Wirtschaft und also Ökologie und Ökonomie miteinander zu versöhnen. Und das hat dann immer mehr hineingemündet in diese politische Arbeit und dann vielleicht auch wirklich im Europaparlament da arbeiten zu können und all die Sachen, die ich gelernt habe, die ich entwickeln durfte, wirklich zusammenzuführen und dann da einzubringen. So hat sich das entwickelt.
Und du interessierst dich ja, seit ich dich kenne, für das Thema Wirtschaftspolitik, insbesondere Industrie- und Forschungspolitik, aber auch Finanzen. Und das sind ja immer noch ziemlich männlich dominierte Bereiche. Gibt es da immer noch Situationen, wo man dich gar nicht als Fachfrau erkennt? Also ist es dir zum Beispiel schon mal passiert, dass man glaubt, du bist als Frau quasi automatisch dafür zuständig, den Kaffee zu bringen oder das Protokoll zu schreiben?
Ja, Gott sei Dank, da habe ich jetzt das Privileg natürlich als Europaabgeordnete, man trägt jetzt nicht an mich heran, dass ich den Kaffee trinken soll, aber man muss den Kaffee zubereiten soll. Man muss natürlich trotzdem ein bisschen aufpassen. Also Wirtschaft und Finanzen, das Thema ist sehr wohl männerdominiert bei den Panels etc. Ist es so, wenn ich Veranstaltungen besuche zum Beispiel, muss ich immer schon genau darauf achten, dass auch die Vielzahl meiner Funktionen wirklich genannt wird. Ja, also ich bin nun mal im Industrieausschuss, im Wirtschaftsausschuss und im Haushaltsausschuss tätig und bin stellvertretende Delegationsleiterin, bin industriepolitische Sprecherin und ich merke eben auch, wenn ich da manchmal eingeladen bin, dann wird nur ein Bruchteil dieser Funktionen genannt, während bei anderen das dann eine ganze Aufzählung ist. Und das ist so ein Kniff, wo ich gemerkt habe, da muss ich einfach selber ein bisschen dafür sorgen, dass auch nochmal adäquat wahrgenommen wird, womit ich beauftragt wurde politisch. Und alles andere, da hat man, glaube ich, man muss selber dafür sorgen, dass man da gesehen wird und das gelingt mir Gott sei Dank ganz gut, aber es ist Tatsache, es ist eine männerdominierte Welt und ich merke auch bei den Plenumsdiskussionen zu Wirtschaftsthemen etwa, da sitzen vor allen Dingen weißhaarige ältere Männer bei den Diskussionen und das sollte natürlich anders sein, weil wir natürlich sehr viele qualifizierte Frauen haben, die da sehr viel zu sagen haben und das gemeinsam zu gestalten, das ist schon unser Ziel.
Also als Frau gesehen zu werden, das habe ich schon als Kind mitbekommen. Ich fand das sehr witzig. Meine Mutter war Chefin und hatte einen männlichen Mitarbeiter, der mit ihr in einem Büro saß. Und an der Tür stand nur ihr Name. Und die Leute sind alle reingegangen und haben den Herrn begrüßt mit ihrem Namen, weil sie dachten, er ist der Chef und sie ist die Mitarbeiterin. Und er hat dann immer auf sie gedeutet und sagt, da drüben sitzt meine Chefin. Müssen Sie zu ihr gehen und so. Und das ist schon ungewöhnlich. Ich finde es wirklich, wie du sagst, total wichtig, dass Frauen sichtbar sind in diesen Bereichen, Industriepolitik, Forschungspolitik, Finanzen, Haushalt. Und super gut, dass du da diesen Stereotypen da auch was entgegensetzt.
Genau, und ich meine, man muss natürlich immer schauen, uns Frauen wird dann vor allen Dingen andere Themen zugewiesen, zum Beispiel Sozialpolitik.
Wie bei mir.
Genau.
Habe ich mir aber ausgesucht.
Und das muss man, das ist ja eine wahnsinnige Expertise, die man da hat, die du natürlich hast schon seit sehr langer Zeit, Gott sei Dank. Und man muss aber auch natürlich auch aufpassen, dass man sozusagen, wer jetzt ich arbeite, bin halt keine sozialpolitische Expertin, sondern wird, dass man darauf nicht sozusagen reduziert wird, in Anführungszeichen, auf bestimmte Themen. Ich kann auch nicht so gut Sozialpolitik wie du natürlich. Ich habe einen anderen Fokus und das muss man dann schon auch immer benennen und man muss auch gucken, dass man sozusagen auch in diesem Wirtschaftsbereich nicht auf sozialpolitische Themen reduziert wird. Also sprich beim Green Deal gibt es ja diese Just Transition, also diesen gerechten Übergang, an dem habe ich auch gearbeitet im Wirtschafts- und Währungsausschuss etc. Und trotzdem hat der Green Deal ja auch noch andere Komponenten, ja industriepolitische, also Hard Effects schaffen und auch ich muss immer wieder darauf achten, auch wenn ich meine Files sozusagen beantrage innerhalb der Fraktion etc., dass man darauf nicht reduziert wird, auf diesen Wirtschaft plus Sozialbereich, sondern ich möchte eben auch sehr wohl an Halbleiterindustrie arbeiten, an Rohmaterialien arbeiten und da muss ich mir schon auch eine Stimme machen, damit das auch adäquat beachtet wird.
Und eigentlich auch die ordnungspolitischen Facts vorgeben und nicht nur die Verteilungswirkungen danach machen. Also so die Ordnungspolitik ist ja auch so dieses Fakt, was tatsächlich reingreift in die Industriepolitik, in die Forschungspolitik und so. Und da Fakt zu schaffen, glaube ich, da stößt man auf ziemliche Widerstände, oder?
Naja, natürlich. Ich meine, Regulierung ist etwas, was Unternehmen an sich jetzt nicht unbedingt so toll finden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass Leitplanken zu geben, gerade auch der Industrie sehr nutzen kann, weil die dann wissen, womit gearbeitet werden kann. Das Schöne ist ja auch, wenn man zum Beispiel im Automobilbereich sich mit Menschen aus der Forschungsabteilung oder mit den Ingenieuren da zusammensetzt, da gibt es immer Lösungen. Das ist eine ganz tolle Sache. Aber wir haben natürlich natürlich, also Ordnungspolitik, das klingt dann so negativ, wir haben dann diese Regulierung und auf der anderen Seite haben wir aber auch Anreize, die wir setzen können. Und das gemeinsam zu entwickeln, Leitplanken, aber auch Anreize, zum Beispiel, wenn wir sagen, Klimaschutzverträge, Carbon Contracts for Difference, das ist etwas, was in diesem Green Deal-Bereich wirklich sehr attraktiv sein kann, auch für Unternehmen, weil es ihnen etwas anbietet. Wenn man diese Sachen miteinander kombiniert, dann ist das super, weil dann ist man nicht nur von oben herab, die Unternehmen zu regulieren und einzuschränken, sondern man kann gemeinsam mit den Unternehmen entwickeln, wie kriegen wir denn das zusammen hin? Eine wettbewerbsfähige, grüne Industriepolitik oder Unternehmen hier in Europa und in Bayern natürlich, und dann kann man da gut zusammenarbeiten.
Gemeinsam mit Unternehmen entwickeln, das ist so ein Stichwort. Wirtschaftspolitik, Industriepolitik, das klingt so von außen ein bisschen nach einem Haifischbecken voller Lobbyisten und man muss damit beschäftigt sein, alle möglichen Angriffe abzuwehren. Aber kannst du da jetzt aktiv auch gestalten?
Ja, natürlich. Also wenn wir jetzt an bestimmten Dingen arbeiten, also ich sprich zum Beispiel jetzt am Chipsakt, zur Halbleiterindustrie, wir bekommen natürlich Unmengen von Anfragen und E-Mails von Lobbyisten. Also gerade im Industrieausschuss natürlich, das ist jede Menge jeden Tag. Und das bedeutet aber trotzdem, dass wir uns die angucken, dass ich die anschaue, dass ich mir die Perspektive anhöre der verschiedenen Unternehmen. Ich selber habe jetzt nicht die Zeit, da mich ständig zu treffen. Da muss ich natürlich auch auswählen, das mache ich aber, führe dann Gespräche auf europäischer Ebene oder auf bayerischer Ebene und höre mir das an, höre mir aber auch die Meinung von NGOs an oder von anderen an diesem Prozess Beteiligten, um mir da eine ausgewogene Meinung zu bilden. Und das bedeutet aber nicht, dass man da sozusagen sich abhängig macht, sondern man geht da in Dialog und guckt sich das an. Und man muss sich da nicht bedrängen lassen, ich muss auch nicht Häppchen essen oder auf irgendwelchen Receptions da am Abend meine Zeit verschwenden, sondern ich kann gezielt mir die Informationen holen, in Dialog gehen und dann kann das auch natürlich meine Entscheidungen mit beeinflussen, die ich ja gemeinsam mit meinen Kollegen auch treffe. Also wenn wir Schattenberichterstatter haben, dann haben wir natürlich von den ganzen Fraktionen die Meinungen, die wir dann versuchen, in die Parlamentsperspektive gemeinsam zu heben, also vom Ausschuss zuerst und dann in die Parlamentsperspektive. Das heißt, es gibt überall die Möglichkeiten des Ausgleichs und deswegen, wir haben natürlich jetzt eine große Erschütterung erlebt mit Eva Kaili und dem ganzen Korruptionsaffäre im Europäischen Parlament. Da muss man natürlich auch klar sagen, das ist ein kriminelles Verhalten, was da stattgefunden hat.
Aber es ist ja aufgedeckt worden.
Es ist aufgedeckt worden. Wir sind eigentlich vorbildlich mit den Maßnahmen im Europaparlament, auch gegenüber anderen Parlamenten, nationalen Parlamenten in ganz Europa. Und trotzdem muss man natürlich klar sagen, wir können da auch noch mehr machen, das tun wir auch. Wir haben verschiedene Aktionen auch vorgeschlagen und Maßnahmen, um das noch mehr zu verbessern. Aber letztlich ist es schon so, dass wir im Europaparlament da sehr bemüht sind, da gute Entscheidungen zu treffen. Ja, und wenn das eben nicht der Fall ist, da sehr gut aufpassen und das transparent dann machen, damit das eben anders läuft. Und es ist halt, das Anliegen ist natürlich als Volksvertreter, du weißt es ja selber auch, dass man gut zuhört, was gibt es für eine Gemengelage und was gibt es für verschiedene Perspektiven, was bringt man selber mit. Wir sind ja jetzt Grüne, Bündnis 90 Die Grünen, das heißt Klima- und Umweltpolitik ist ein absoluter Fokus von uns, deswegen sind wir auch gewählt worden und haben das Privileg, das machen zu dürfen und diese Perspektiven zusammenbringen, sauber, ordentlich und transparent, das ist unsere Aufgabe, der wir natürlich da auch gerne nachkommen, das genauso zu machen.
Hast du mal ein Beispiel für uns? Also der Podcast heißt, die Welt ein bisschen besser machen. Hast du mal ein Beispiel, wie du so als Grüne oder mit eurer grünen Fraktion im Europäischen Parlament was besser gemacht habt?
Also man hat natürlich in dieser Zeit in so einer gesamten Legislatur Erfolgserlebnisse, wo man sich wahnsinnig drüber freut. Und dann gibt es aber auch mal Momente, wo man auch mal einen Frust hat, wo man festgestellt hat, da hat man es nicht so machen können, wie man das gerne gewollt hätte. Und ich habe mich zum Beispiel wahnsinnig gefreut über das Ergebnis beim Just Transition Fund oder ich habe mich wahnsinnig gefreut, jetzt wir hatten im letzten Sommer die Industriestrategie, an der ich auch gearbeitet habe im Industrieausschuss und wir Grüne sind ja Anti-Atomkraft, muss man klar sagen, und im letzten Moment der Verhandlungen etwa habe ich erreichen können, das war wirklich die letzten Minuten der Verhandlungen, dass die Parlamentsperspektive nukleare Energie in Form von kleinen modularen Atomreaktoren Kernreaktoren für Europa ausschließt. Und das hat natürlich tolle Konsequenzen, weil wenn man das nicht drin hat, keine Atomkraft in dieser Form in der Industriestrategie, dann laufen da auch keine zusätzlichen Finanzmittel hin etc. Genau. Und es gibt so Momente, wo man sich wahnsinnig freut, weil man natürlich für das Mandat sich was vorgenommen hat, genau die Welt besser zu machen. Das ist ja bei dir ganz genauso. Also einen klaren Idealismus und das versucht man mit einer Tatkraft zu paaren, leicht gesagt. Aber was bedeutet es dann ganz konkret? Und da freut man sich sehr. Und gerade kürzlich habe ich mich wahnsinnig gefreut beim ChipSect eben. Da sind wir dabei, die Parlamentsperspektive eben zu entwickeln. Und da fängt nächste Woche jetzt der Trilog auch an. Und da gab es eigentlich von der Kommission den Vorschlag, Milliarden von Euro zu investieren, nur für große Projekte, für große Firmen. Und ich habe mich dafür eingesetzt, dass dieses Geld auch für kleine und mittlere Unternehmen bis hin nach Bayern eben auch fließen kann. Und da haben meine Kollegen diese Perspektive angenommen. Das heißt, wir haben den Anwendungsbereich geöffnet. Das ist die Parlamentsperspektive. Wir rechnen auch damit, dass das dann im Trilog auch erfolgreich umgesetzt wird. Das heißt, diese Milliarden von Euro kommen auch bayerischen Unternehmen vor Ort unter Umständen, wenn die das beantragen, zugute. Und das ist natürlich super, weil sowas wünsche ich mir natürlich auch. Klar. Wir haben den Stimmkreis Bayern, dass hier gute Leute, gute Ideen auch eben unterkommen und gefördert werden in diesem Bereich. Und das macht natürlich wahnsinnig Spaß, sowas.
Und das stärkt natürlich die Verbindung zu Europa. Ne?
Ja,
klar. Wenn man merkt, auch Europa kommt hier an vor Ort, ja, klar. Jetzt bist du im Europaparlament ja auch für die Beziehung zu China und zu den USA zuständig. Und das ist gerade, sage ich jetzt mal vorsichtig gesagt, sehr schwierig. Wir haben jetzt ein Jahr Ukraine-Krieg oder Krieg in der Ukraine von Putin aus angefangen vor einem Jahr. Und wir haben weitere Probleme. USA schießt chinesische Aufklärungsballons über ihrem Territorium ab, wehrt sich gegen chinesische Handelsmacht. Chinesen wiederum haben mit ihren Dollarreserven durchaus Einfluss auf den Wert der amerikanischen Währung. Sie beziehen nicht immer klar Position für die Ukraine. Also es ist ein riesiges Gemengelage. Und die Frage, wie geht's weiter mit Taiwan, mit Hongkong, das hat doch so viele Fallstricke, dass man als Europaabgeordneter es da doch nicht einfach hat, in diesem Konglomerat europäische Interessen zu vertreten, oder?
Also ich würde mal so sagen, die ganzen Fakten, die du gerade aufgezählt hast, die sind eine herausfordernde Situation, das ist ganz klar. Und mich hatte neulich mal ein Freund gefragt, sag mal, bist du nicht ständig verwirrt? Möchtest du nicht auch mal dich ausweinen, ob der schwierigen Situation, die wir jetzt haben, im Krieg in Europa etc.? Und ich habe gemerkt, ich bin da gar nicht verwirrt, ja, sondern wir haben natürlich unglaublich viele Gespräche auch und auch in der EU-USA oder EU-China-Delegation, in der ich bin, haben wir natürlich, wir beschäftigen uns stark mit diesem Thema. Und ich war jetzt auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel auch in der Diskussion an dem Panel mit dabei. Da ging es auch um transatlantische Beziehungen und der Rolle Chinas in dem Ganzen. Und ich finde, da gibt es einen klaren Ansatz. Also wir wünschen uns zum einen natürlich mit den USA eine verstärkte transatlantische Klimaallianz. Die hätte schon mal viele Entscheidungen zu dem Inflation Reduction Act ganz anders beeinflusst. Dann wären wir schon mal ganz woanders. Aber die Situation ist natürlich jetzt die, dass wir zum einen mit dem Inflation Reduction Act uns freuen darüber, dass sozusagen Klimapolitik nach vorne kommt. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass dieser IRA viele Herausforderungen industriepolitische für uns hat, weil europäische Unternehmen da unter Umständen schlechter wegkommen. Und die Frage ist, was machen wir da als Reaktion darauf? Und da ist die größte, gute, wichtige Antwort auch in diesem China-Kontext transatlantische Beziehungen zu verstärken, dass das natürlich ein wichtiger Ansatz ist und sein soll, um da gute Perspektiven auch zusammenzufügen in diesem europäischen Kontext, wie man da dem Ganzen begegnen kann. Und natürlich, wir haben mit Taiwan die Frage auch natürlich, was da entsprechend passieren kann. Zum Beispiel bei für die Halbleiterindustrie hätte das ganz ordentliche Konsequenzen und entsprechend natürlich auch für Versorgungssicherheit mit Halbleitern für die europäische Industrie. Da müssen wir gut zusammendenken alles. Wir brauchen gute Beziehungen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite leben wir in Bayern. Hier in Bayern gibt es die größte uigurische Gemeinschaft in ganz Europa. Also das Thema Zwangsarbeit und all diese Facetten sind auch sehr wichtig
mitzudenken. Uiguren sind Muslime, die in China leben, ne?
Genau, und wir haben in Europa auch schon mal festgestellt, wir wollen keine Produkte aus Zwangsarbeit bei uns hier auf dem Tisch liegen haben. Also diese ganzen Dinge zusammenzugreifen, auch mit den geostrategischen Komponenten, die wir jetzt mit dem Krieg in Europa haben, ist eine Herausforderung. Aber wir haben ja auch noch nie so viele politische Instrumente gehabt, um das zu lösen. Es gibt ja für alles immer eine Lösung. Man muss sich Zeit nehmen und das durchdenken. Und da sind wir ja gut dabei, auch im Europaparlament das zu machen und diese ganzen Lösungen zu entwickeln. Deswegen nein, ich finde, wir haben sehr gute Möglichkeiten, da was Konstruktives zu schaffen, und das machen wir auch im Europaparlament.
Ich finde es spannend, dass du sagst, du bist nicht verwirrt, weil mir geht es auch so. Ich meine, bayerische Ebene ist ein bisschen kleiner, aber ich denke mir da oft, ich habe 24 Stunden am Tag Zeit, mich über alle möglichen Aspekte von dem Thema zu informieren. Ich habe keinen anderen Vollzeitjob mehr. Und daher habe ich auch das Gefühl, dass ich so viele Kenntnisse sammeln kann, dass ich dann auch nicht mehr verwirrt bin. Das ist, glaube ich, das, was du dann ausdrücken willst. Dann sieht man einfach relativ klar und kann eine Strategie entwickeln und eine Lösung.
Genau, weil man ja im Grunde als Abgeordnete, du sagst es gerade selber, man ist ja ständig dabei, Informationen zu absorbieren. Das geht den ganzen Tag, man hat immer das Handy dabei, man liest die Newsticker, man guckt. Also man macht sich schon zum Experten über die Dauer und hat eine solide Grundlage. Und natürlich, also wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, beim Krieg in Europa, was machen wir denn nun eigentlich? Was machen wir mit den Waffenlieferungen etc.? Wir haben ja auch bei uns Grünen natürlich eine große Bandbreite, dass wir alles, also Waffenlieferung zu befördern, ist ja am Ende des Tunnels. Wir fangen zuerst bei der Perspektive an, keine Waffen zu liefern, und versuchen das alles zu eruieren bis hin zur Waffenlieferung, was wir denn da nun machen könnten, wie sind die Optionen. Und wenn wir da eben auch als Abgeordnete unser Wissen immer zusammenwürfeln, zusammentun und da eine Analyse machen, dann sind wir ja nicht allein mit solchen Entscheidungen, und das hilft natürlich sehr.
Und jetzt ist Europa aber ja auch nicht so ganz einträchtig immer. Es gibt einen klaren Rechtsruck in Europa. Italien, Ungarn, Polen. Wie merkst du das und was kriegst du damit?
Also wir merken natürlich zum einen bei der stärksten Fraktion im Europaparlament, der EVP, mit dem Niederbayer Manfred Weber als Vorsitzender, dem CSUler Manfred Weber als Vorsitzender, dass sozusagen da auch im Abstimmungsverhalten oder bei den Koalitionsbestrebungen jetzt nach rechts außen geschielt wird. Also wenn zum Beispiel Manfred Weber sich jetzt da nach Italien begibt mit der rechtsextremen italienischen Regierungspräsidentin, da wirbt auch, um auf europäischer Ebene verstärkt zusammenzuarbeiten, dann merken wir natürlich, dass sozusagen wir gut darauf achten müssen, ob konservativ mehr in Richtung rechts außen auch geht. Und das hat natürlich auch Einfluss auf politische Inhalte. Also wir haben jetzt im Europaparlament auch neulich gemerkt, die EVP hat, also bei uns CDU, CSU, bei der Industrieresolution sehr mitgearbeitet, aber im letzten Moment sind die ausgebüxt bei der Entscheidung und haben dagegen votiert oder sich enthalten. Und da muss man wirklich schauen, was steckt denn da wirklich dahinter, weil wir ja gemerkt haben, inhaltlich ist viel untergekommen von der CDU-CSU-Perspektive, aber hier spielt zum Beispiel Parteiplänkel gegen den Green Deal, gegen Ursula von der Leyen eine große Rolle. Und hier merkt man, dass sozusagen auch andere Komponenten als inhaltlich eine Rolle spielen. Und das muss man einfach auch klar thematisieren. Also wir hatten den Green Deal gesetzt für diese Legislaturperiode als eigentlich im Kern jeder legislativen Initiative notwendigen Kern. Und wenn das dann attackiert und hinterfragt wird und nicht mitgetragen wird, auch von der EVP, dann muss man das schon sorgfältig begleiten, weil das ist ja hochdramatisch. Wir wollen ja jetzt, dass unsere Wirtschaft leuchtet, wir eine Energiesicherheit haben, Energiebezahlbarkeit, und das wollen wir zusammenbringen mit Klima- und Umweltschutz. Und eigentlich nach jeglichem Menschenverstand, wir haben ja die Möglichkeiten, das zusammenzubinden, und warum ist jemand dagegen? Und das kann tatsächlich bis zurückführen auf auf rechtspolitische Bewegungen, rechtsextreme Bewegungen im Europaparlament und wie sich die einzelnen Fraktionen da verorten. Und da müssen wir sehr gut aufpassen und es sehr gut thematisieren, damit die Bürgerinnen und Bürger in Europa das auch wissen und bei der nächsten Europawahl entsprechend abstimmen können.
Ich finde es spannend, weil du ja sagst mit dir letztendlich, dass die Rechtsaußenpolitik sich ja nicht nur bei den klassischen Rechtsaußenthemen, Kampf gegen Migration und so weiter festsetzt, sondern dass über Rechtsaußen Einfluss auf alle möglichen Politikfelder genommen wird.
Genau so ist es. Und ich meine, wir haben natürlich jetzt in der Europäischen Union mit Polen und Ungarn zwei Staaten, wo die Frage Demokratie und Rechtsstaat nicht mehr so gesichert ist. Das erleben wir ganz stark. Und wir haben aber natürlich auch, genau wie du sagst, bei anderen Politikfeldern das sehr spürbar. Und das müssen wir gut und klar beobachten und widersprechen, da wo es wichtig ist, zu widersprechen.
Stichwort Europa. Ganz simple Frage, wo fängt Europa an und wo hört Europa auf?
Witzigerweise habe ich als spontane Reaktion eigentlich bei jedem Einzelnen, der in Europa wohnt. Da fängt es an und da hört es auf. Weil ich glaube, Europa sind wir alle. Europa, das Projekt, kann nur wirklich lebendig sein und auch überleben als politisches Konstrukt, wenn wir das wollen. Und das heißt, jeder Einzelne von uns wird eigentlich mitgestalten, ob das läuft, dieses Projekt, und ob wir das wollen. Und ich glaube, als Politikerin und Politiker, du weißt es ja selber auch, ist es wahnsinnig wichtig, von der eigenen Arbeit zu erzählen und den Menschen zu sagen, schaut mal, diese Vorteile habt ihr von Europa. Ja, das ist ja natürlich das Schengen-Abkommen, dass wir überall leben dürfen und lieben dürfen und arbeiten dürfen in Europa, wo wir wollen. Aber auch Kommunalpolitik bekommt viel Förderung. Wir haben sozusagen auch wir versuchen auch eine Kohärenz in Europa so zu schaffen in der Form, dass wir sagen, ärmere Mitgliedstaaten sollen einen Ausgleich bekommen. Wir wollen keinen Krieg haben in Europa. Deswegen diese Verflechtung der Wirtschaft, Wirtschafts- und Währungsunion, den Euro. Also man muss ganz viel darüber sprechen, welche Vorteile haben wir durch Europa, aber auch, was könnte Europa noch besser machen? Was müssen wir besser machen? Und jetzt wird uns natürlich vor allen Dingen in diesem Jahr, im nächsten Jahr, das Thema soziale Gerechtigkeit beschäftigen. Natürlich, wie kriegen wir hin, Energiesicherheit, Energiebezahlbarkeit, dass es eine gerechte Transformation gibt, dass Menschen nicht zurückgelassen werden bei dieser Transformation. Was ist mit Klima, Umwelt und Sicherheit, diesen Fragen? Und da müssen wir gut erklären, aber auch gut mitnehmen von den Menschen in Europa, was gebraucht wird und dass dieser Prozess stattfindet. Das ist halt wahnsinnig wichtig. Das heißt, es fängt immer bei uns selbst an und hört bei uns selbst auf, das Europa.
Für mich ist ja Europa, also da gibt es diesen Film Before Sunrise. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da fahren welche im Zug von Budapest nach Paris. Und da fährt der Amerikaner Jesse, der sich in Europa aufhält, also quasi Europäer ist, so wie du sagst. Und im Zug von Budapest nach Paris lernt er die Französin Céline kennen und fragt sie, ob sie mit ihm spontan in Wien aussteigen will. Und dann laufen die im Morgengrauen durch Wien, unterhalten sich die ganze Nacht über Philosophie und alles. Und für mich ist das ein unglaublich schöner Film, der so ein offenes und freies Europa ohne Binnengrenzen symbolisiert, so von Budapest nach Paris. Hast du das auch schon mal mit dem Zug gemacht oder kannst du es nachvollziehen?
Ich habe das natürlich auch, das Interrail-Ticket war natürlich auch Teil meiner Jugend und ich kann mich an den Film sehr gut erinnern, weil ich glaube, da gibt es auch einen zweiten Teil und ich habe mir den mit einer Freundin im Kino angeschaut und der hat uns so gut gefallen, dass wir gleich für den zweiten Teil gleich im Kino sitzen geblieben sind und uns den auch nochmal angeschaut haben. Und ich habe in Erinnerung, dass es vor allem ein Liebesfilm war. Und ich meine, das Europa, ich glaube, das ist eben auch so, wie es wünschenswert wäre. Und von mir kann ich es zumindest erzählen, ich habe auch eine Liebesbeziehung zu Europa. Und ich glaube, das ist ja eine Frage, Europa ist da, wo wir zu Hause sind. Ja, dieses sich heimisch fühlen oder auch, wo man sozusagen eine Freiheit auch hat, gestalten zu können, auch Einfluss zu haben oder was zu machen. Ja, also es gibt ja dieses Europe Lovers, diesen Hashtag, und den mag ich wahnsinnig gern, weil der eigentlich auch so ein bisschen symbolisiert, was Europa für mich bedeutet, aber auch vielleicht insgesamt für Menschen bedeuten kann, weil es uns miteinander vereint. Also Einheit in Vielfalt, das ist ja so ein Spruch, aber der ist schon recht weise. Ja, weil wenn wir das so leben, dass jeder für sich so sein kann, wie er mag, aber wir gleichzeitig zusammen noch Größeres schaffen können, gemeinsam Herausforderungen am besten bewältigen können, gerade im Klima, Umwelt, das geht ja gar nicht allein, wenn jeder vor sich hinwurstelt, dann ist das natürlich besser, wenn wir das gemeinsam machen.
Den Hashtag Europe Loving, den muss ich mir mal anschauen. Also ich poste ab und zu mal was unter I love my job weil ich das eigentlich echt cool finde, so als Politikerin, das ist so abwechslungsreich und so. Ja. Aber Europe-Loving, das wäre...
Europe-Lovers.
Europe-Lovers, das glaube ich, wäre auch was für mich, weil ich echt wirklich total gerne in Europa rumreise, von Tschechien bis nach Italien, Dänemark und so. Es ist so ein vielfaltsreiches Europa, das ist einfach wahnsinnig schön, da zu leben. Ja. Jetzt hast du mir aber vorhin mit deiner Aussage, dass du mit der Freundin im Kino warst, auch so die eine Frage, die ich an dich stellen wollte, vielleicht schon beantwortet. Nämlich, schaffst du es auch, aus der Politiker-Bubble herauszukommen und mal mit Leuten zu reden, die nicht hauptsächlich Politik zu machen?
Ich habe, also ich meine, es stimmt natürlich, das wirst du selber auch natürlich so erleben, es ist ein wahnsinnig zeitintensiver Job, das heißt, es ist schon nochmal anders, als bevor ich mein Abgeordnetenmandat haben durfte, aber ich habe das große Glück, Freunde zu haben, die ich auch von früher noch sehr kenne.
Ist bei mir auch so.
Und auch viele Künstlerinnen, Freunde, die eine ganz andere Perspektive haben, und ich finde es auch ungeheuer wichtig, ich merke auch immer, wenn ich von Brüssel nach Bayern dann komme, wie wichtig das ist, dass man aus dieser Brüssel-Bubble herauskommt, aus dieser Blase, und einfach auch nochmal einfach wirklich auch weiß, erstens, was ist vor Ort gerade wichtig, was bedeutet es für die Menschen, und ich meine, dieses Politikerinnenleben, dass man dann da irgendwie alles auf Hochglanz und dann die Kameras sind da und so weiter, ist ja nicht das richtige Leben. Also ich finde, dass man auch als Politikerin wissen muss, was eine Tüte Milch kostet, ja, oder dass man versteht, wenn man an der Schlange in der Kasse im Supermarkt ansteht, wenn man sieht, jemand hat Sorgen im Gesicht, weil er nicht weiß, ob das Geld reicht und die Artikel einzeln zusammengezählt, dass man irgendwie auch versteht, was das bedeutet. Also ich muss sagen, als ich für den EU-Haushalt 2022 zuständig war, für die Grünen, das sind ja Milliarden von Euro, über die wir da verhandeln, und mir fiel dann immer ein, mein sehr lieber Nachbar, der einen Imbiss betreibt und von Montag bis Samstag Stunden über Stunden da steht und wahnsinnig fleißig ist, und das aber auch heißt, dass er seine Familie wenig sehen kann, der Kinder auch hat im relativ selben Alter wie ich, dass man auch versteht, was Steuern zahlen eigentlich bedeutet, also für die Menschen als Konsequenz für ihr Leben. Das ist sehr wichtig mitzunehmen, auch für die Arbeit, wenn man da über Milliarden von Euro verhandelt. Das ist nicht leichtfertig. Das hat, jeder einzelne Euro muss sorgfältig ausgegeben werden, weil der wahnsinnige Konsequenzen auch für Menschen haben kann, im Guten oder wenn er verschleudert ist, im Schlechten. Und das zusammenzubinden, finde ich wahnsinnig wichtig, einen Realitätssinn auch, was Leben für uns in Bayern eigentlich heißt und wie können wir das besser machen in Europa. Da muss man viel anderen zuhören, und da bin ich sehr froh, dass ich liebe Menschen habe um mich herum, auch die mir das sagen, oder auch Menschen, denen ich neu begegne, dass wir da solche Gespräche haben können darüber.
Ich finde es total spannend, da fällt mir nämlich ein Beispiel auch ein. Ich habe mal in England mit Leuten geredet. Es war dann kurz nach dem Brexit und ich habe sie gefragt, warum sie denn irgendwie nicht mehr dabei sein wollten. Wales bekommt viel Geld aus Europa und so weiter. Und die eine Frau hat mir erzählt, das hat mich echt nachhaltig beeindruckt. Sie sagte, was bringt mir Europa? Und dann habe ich mir mal mit ihr zusammen überlegt, was ihr Leben so ist. Und sie ist in einem Dorf geboren, 6 Kilometer entfernt von da, wo sie da wohnt, hat jetzt eine Schaffarm, macht ein bisschen was mit Tourismus und so weiter. Aber ob die Roaming-Gebühren jetzt in Europa sinken oder nicht, ist ihr vollkommen egal. Das interessiert sie nicht für ihr Leben, weil sie nicht außerhalb, weiter als London kommt sie normalerweise nicht. Studiengebühren, europäische Züge, das betrifft sie in ihrem normalen Leben alles nicht. Und da ist mir erst mal aufgefallen, oder nicht erst mal, aber das ist so einer der Beispiele, wo ich mir denke, wie unterschiedlich die Lebensentwürfe sind. Der eine, der im Imbiss arbeitet, der andere, gestern hatte ich welche getroffen, dann bin ich ausgestiegen am Bahnhof, ich fahre wahnsinnig gern ÖPNV, auch schon mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und dann haben zwei, die sich an dem Abend erst kennengelernt hatten bei einer Veranstaltung, haben dann gesagt, auch eigentlich heimgehen will ich jetzt auch nicht mehr und dann alleine zu Hause sitzen. Dann sind die zwei zusammen ausgestiegen und haben jetzt was gesucht, wo sie jetzt noch zusammen reingehen können in irgendeine Kneipe oder Gaststätte, wo ich mir denke, ja, es kommt dann jeder nach Hause und hat eine Familie oder ein warmes Zimmer oder ein Zimmer, wo man kochen kann und Energie hat und alles. Es ist wirklich so unterschiedliche Lebensentwürfe. Und da muss man echt rauskommen aus seiner Bubble. Ne?
Ganz genau. Und ich meine, gerade dieses Sozialpolitische ist ja so wahnsinnig wichtig. Da kommt die Europäische Union nicht richtig in den Schwung. Also diese dritte Säule mit Sozialpolitik müsste noch viel, viel stärker sein. Und ich glaube eben auch, das ist ungeheuer wichtig für uns Politikerinnen, dass wir da wirklich einfach mit den Beinen auf dem Boden bleiben und auch sehen können, wo wird Politik gebraucht, ja? Wo kann man was tun? Und ich würde auch der Dame widersprechen in London, die du kennengelernt hast, die sagt, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Also seit dem Brexit hat sich die ökonomische Situation Great Britains klar verschlechtert. Das wird sie auch in ihrem eigenen Geldbeutel merken. Und wenn dann auch sozusagen die ökonomischen Instrumente, die die Europäische Union ja zur Verfügung hat, um gegen Inflation zu kämpfen, Europäische Zentralbank und was wir alles haben und was wir machen können, dann merkt sie das sehr wohl in ihrem Leben, auch wenn das für sie abstrakt ist, aber hier eben müssen Politiker unbedingt immer erklären, was das bedeutet, und das war ja auch ein Problem, genau der zu Brexit geführt hat, dass sozusagen die Informationskampagne in die falsche Richtung lief, statt richtig zu erklären, was bedeutet. Ist ja auch ein komplexes Thema immer, Europapolitik, aber das muss man halt dann auch gut erklären oder erklärt bekommen, um das zu verstehen. Aber mit Europa wäre Great Britain und auch die Dame in London wahrscheinlich sehr viel besser dran.
Jetzt noch eine letzte Frage an dich. Du kennst ja jetzt viele Ecken von Europa, wir hatten es ja vorhin schon übers Zugfahren. Was wäre denn dein Tipp? Wo sollte man mal hinfahren? Vielleicht sogar mit dem Nachtzug? Was kann man da erleben? Was ist so eine deiner Lieblingsecken in Europa?
Also ich muss natürlich sagen, also am liebsten außer Bayern. Also ich liebe Bayern, ich habe ganz viel Heimweh nach Bayern, auch in Brüssel immer wieder, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich würde, wenn ich einen Ort empfehle, würde ich natürlich empfehlen, nach Paris zu fahren, weil da habe ich 2,5 Jahre gelebt und ich liebe Paris. Also ich finde,
das studiert, ne?
Selbst, genau. Mhm. Und selbst wenn man da schon beim Zug aussteigt, fühle ich mich schon wahnsinnig wohl. Und kaum ein Ort, wo man so viel Kultur auf so wenigen Zentimetern gedrängt findet, wo man Kaffee genießen kann, Patisserie, das liebe ich selber sehr persönlich auch, und wo man so schön leben kann auch. Und sogar ist natürlich auch herausfordernd, es ist sehr teuer da zu sein, das muss man auch alles irgendwie schaffen, aber so interessant und schön wie in Paris, das ist schon wirklich ganz besonders.
Ich finde es auch eine tolle Stadt, ich war da zweimal. Spannenderweise übrigens mit einem Schüleraustausch, weil unsere Kinder sind nach Frankreich in die Bretagne zum Schüleraustausch, und da muss man in Paris den Bahnhof wechseln, und da waren die mir noch zu jung, waren die 14 oder so, um den ganzen Weg alleine zu fahren, und da habe ich gesagt, ich bringe euch nach Paris und von da aus lasse ich euch dann in den anderen Zug steigen und dann schaue ich mir noch abends wieder Paris an, und wenn ihr zurückfahrt, mache ich das wieder so. Habe ich 2 Abende in Paris verbracht.
Seitdem bist du verliebt in Paris. Ach,
schon, ja, verstehe ich. Das ist irgendwie dann abends bei Sacré-Cœur zu sitzen. Und da habe ich mir, ich weiß noch genau, da saß ich an Sacré-Cœur, also diese schöne Kirche mit Blick über die Stadt, und dann geht die Sonne unter und so. Und da sitzen alle. Also nicht nur die Touristen, sondern auch die Einheimischen. Einfach alle sitzen da. Und da habe ich mir überlegt, wo setzt du dich denn jetzt hin? Und dann ist mir aufgefallen, mir ist vollkommen egal, oder wo fühle ich mich angezogen? Ich fühlte mich angezogen von Familien mit Kindern rum, weil das ist so irgendwie Peer Group, und von Leuten, die ein Buch in der Hand haben. Wo ich mich nicht angezogen fühlte, ist, wenn jemand eine Zigarette in der Hand hatte. Und ich habe mir gedacht, eigentlich, ich kann mich jetzt da hinsetzen und da hinsetzen. Ist egal, die wirken alle sympathisch, weil sie bei mir so Familie getriggert haben, Bücher lesen, ne? Weil Zigarettenrauch eher abstoßend wirkt auf mich. Dem ist egal, ob die Leute irgendwie ein Kopftuch aufhaben oder keines. Es war nur diese Grundhaltung, boah, da ist es cool, da setze ich mich gern dazu. Und habe ich dann gemacht und Sacré-Cœur angeguckt und die Stadt sehr angeguckt. Schön. Und ja.
Ja, es ist leicht, sich in Paris wohlzufühlen.
Ja, ist es, ja. Das
muss man wirklich sagen.
Ja. Ja, herzlichen Dank dir, Henrike. Ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörern hat es viel Spaß gemacht, und dir wünsche ich jetzt eine schöne Heimfahrt nach Brüssel, nach Bayern, nach überall, wohin du jetzt dann demnächst fahren möchtest.
Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Es war sehr spannend und wirklich schön. Vielen, vielen Dank.
Danke. Tschüss.
Eine Produktion von Mimimi Media.